Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigurd Brinkmann willkommen zur Kultur vom Tage. In Cannes haben Charlotte Gainsbourg und Javier Bardem die Filmfestspiele eröffnet.
Declaramos.
Ouvert.
Abierto.
Le 72e Festival International du Film de Cannes.
El 72º Festival Internacional de Cine de Cannes. C'est fait. Voilà.
Wir sprechen gleich über den Eröffnungsfilm in Cannes, Jim Jarmusch's The Dead Don't Die. Nicht zündeln über den Umgang des sächsischen Ministerpräsidenten mit Kunstaktionen des Zentrums für politische Schönheit und Propaganda als Herausforderung für die nationale und internationale Politik. Das Körber History Forum in Berlin hat zu Debatten mit prominenten Historikern, Journalisten und Wissenschaftlern eingeladen. Und alle Jahre wieder takelt sich das im Herbst und Winter ansonsten verschlafene Rentnerstädtchen Cannes zur Weltmetropole des Kinos auf. Kaum ein Star lässt es sich nehmen, vor der internationalen Presse über den roten Teppich zu laufen. Und die Liste der filmischen Prominenz ist auch beim 72. Jahrgang des Festivals absolut erstaunlich. Mehr Gewicht haben natürlich die Filme, in denen die Supergäste mitspielen. Jim Jarmusch reiste mit seinem neuen Opus »The Dead Don't Die« an. Das Festival wurde damit am Abend eröffnet. Hier eine kleine Szene.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
Bill Murray, Adam Driver und Tilda Swinton spielen in The Dead Don't Die mit, aber auch Iggy Pop und Tom Waits. Wir werden in den nächsten Tagen auf Deutschlandfunk Kultur verfolgen, was so alles an der Croisette passiert. Jetzt aber erstmal guten Abend, Anke Lewicke.
Guten Abend, guten Abend.
Sie haben sich die Eröffnung angeschaut. War es ein Spektakel?
Ja, ich würde sagen, es war ein Vorher- und Nachher-Spektakel, weil auf dem roten Teppich sahen die Stars natürlich noch fein rausgeputzt aus, haben Autogramme für die Schaulustigen gegeben und hinterher auf der Leinwand sahen sie dann doch ziemlich angefressen aus. Und ich kann sagen, Adam Driver und Bill Murray fühlen sich auf alle Fälle in der Uniform von so Kleinstadtpolizisten in den Staaten wohler als im Smoking. Und Tilda Swinton hatte auf dem roten Teppich noch so eine Föhnfrisur. Dann trug sie eine lange Perücke. Sie spielt eine Totenbestatterin in dem Film und sie kann aber auch, was natürlich bei Zombies dann sehr wichtig ist, ein Samurai-Schwert gut bedienen. Ja, und Iggy Pop, der war nicht auf dem roten Teppich, aber man kann nur sagen, er ist einfach ein wunderbarer Untoter.
Was hat denn Jim Jarmusch eigentlich so an dem Genre des Zombie-Films gereizt?
Naja, es ist ja nicht das erste Mal, dass Jim Jarmusch ins Genre geht. Er hat ja hier in Cannes schon Dead Men vorgestellt mit Johnny Depp. Das war ein Western und der hatte sowas Philosophisches. Da ging es eigentlich um eine Reise in den Tod, aber auch in die amerikanischen Mythen. Dann hat er auch einen Vampirfilm gemacht, Only Lovers Left Alive. Und da waren die Vampire die Hüter unserer abendländischen Kultur und auch unserer analogen Kulturgüter wie Bücher. Bücher und Schallplatten. Ja, und jetzt nimmt er eigentlich das Zombie-Genre, um eine politisch-kulturelle Landkarte der USA zu entwerfen. Also da gibt es den Rassisten, dessen Hund Rumsfeld heißt. Da gibt es den Film-Nerd, der natürlich weiß, wie man später gegen die Untoten vorgehen kann. Dann gibt es die Hipster aus der Stadt. Dann gibt es da ein kleines Jugendgefängnis. Da sitzen natürlich mehr Afroamerikaner drin. Dann gibt es einen Waldschrat. Das ist so eine Walden-Figur. Ja, also da hat man so ein bisschen so eine Lage der Nation und dann, wie es beim Zombie-Genre so üblich ist, kehren die Untoten ja wieder zu ihren Städten zurück. Das heißt, sie haben dann hier alle Handys in der Hand und diese Zivilisationskritik, wenn sie da auf dem Tennisplatz oder Golfplatz stehen, ist vielleicht auch ein bisschen dünn geraten.
Gibt der Eröffnungsfilm denn eine gewisse Tonlage vor, die sich dann durch das Programm ziehen könnte?
Ja, also der künstlerische Leiter Thierry Frémaux hat ja schon gesagt, dass die Welt nicht in einem guten Zustand sei, aber dass die Filme wenigstens davon interessant erzählen könnte und sie würden immer wieder aufs Genre zurückgreifen. Also es gibt einen brasilianischen Neon-Western, der aber die politischen Umbrüche heute in Brasilien thematisiert. Dann gibt es noch einen Thriller von Bong Joon-ho, der wird aber dann zu einer Politparabel wohl über die Klassenverhältnisse in Südkorea. Aber wenn man auf das Genre zurückgreift, zurückgreift, dann muss man vielleicht doch mehr Eigen- und Hintersinn entwickeln, wie jetzt bei Jim Jarmusch. Also, dass die ganze Zombie-Katastrophe kommt durch die Energiegewinnung, Fracking ist so ein bisschen sehr einfach. Und auch die ganzen Karlauer sind so ein bisschen offensichtlich geraten. Nur diese eine Zombie-Witwe, die immer wieder kommt und Chardonnay ruft, die hat mir eigentlich gut gefallen.
Jim Jarmusch ist natürlich Stammgast in Cannes. Es finden sich überhaupt lauter bekannte Namen von Regisseuren im Wettbewerb. Ken Loach, die Brüder Dardenne, Pedro Almodovar. Wenn diese Herren einen Film fertig haben, dann gehen die ja automatisch in Cannes ins Rennen. Stimmt dieser Eindruck?
Ja, das kann man schon so sagen. Also die Goldene Palme hat auch etwas so von einem Stammtischpokal, den die sich so gegenseitig immer wieder zuschieben. Aber was will man als Festival, wie kann auch anders machen? Die Regisseure, die Sie eben genannt haben, die sind ja alles so die Ziehsöhne von Cannes. Die sind hier groß über die letzten Jahrzehnte geworden. Es sind immer alles noch große Namen. Natürlich könnte man sagen, ah, Cannes sollte mal mehr auf Entdeckungsreise gehen. Weil ich meine, unsere filmkulturelle Welt ist natürlich viel unübersichtlicher geworden. Das bewegt Bild geht auch immer mehr in die bildende Künste. Die Grenzen werden fließender. Da sind vielleicht auch andere kuratorische Aufgaben gefragt. Aber dennoch, ich meine, ich möchte natürlich den neuen Ken Loach-Film sehen. Sehen, wie er wieder in die englische Arbeiterklasse geht. Natürlich bin ich auch auf den Film der Dardens gespannt. In der junge Ahmed geht es um die Islamisierung eines kleinen Jungen. Und dann kriege ich hier auf dem Silbertablett noch Pedro Almodovar serviert. Und dieser Film hat schon unheimlich viel Vorabpresse bekommen, weil es ist seine eigene Geschichte als Regisseur. Sein alter Ego wird von Antonio Banderas gespielt. Penelope Cruz spielt seine geliebte Mutter. Also da ist man natürlich gespannt drauf. Aber gleichzeitig kann man immer auch wieder sagen, ja, so ein bestimmter Klassizismus, den gibt es hier einfach in Cannes. Und der könnte auch zu einer Erstarrung führen.
Und wie schaut es mit der Frauenquote in diesem Jahr aus?
Ja, immerhin 4 Regisseurinnen im Wettbewerb. In der offiziellen Sektion sind es insgesamt dann 13 Regisseurinnen. Und die Debye schreibt, das ist vielleicht neu für Cannes, das ist ein Rekord, aber die Verhältnisse bringt es doch nicht so zum Erzittern. Aber jetzt mal, um von den Zahlen wegzukommen, mir ist dann doch aufgefallen, dass gerade in den Nebensektionen viele Regisseurinnen aus den arabischen Ländern vertreten sind. Und wenn man sich die Geschichten dann durchliest, sie gehen quasi mit der Kamera bewaffnet in ihre Länder rein, schauen sich eben die repressiven Verhältnisse an, wie sie von den Männern dominiert werden. Sie umschreiben mit der Kamera ihren Lebensraum. Und das sind ja Geschichten, die eigentlich bisher noch fehlen.
Ein deutscher Film hat es nicht in den Wettbewerb geschafft. Wie präsent sind denn deutsche Regisseure eventuell in den verschiedenen Reihen des Festivals?
Ja, auch gar nicht präsent. Wie immer ist es so, dass viele deutsche Co-Produzenten einfach hier sind. Es gibt einfach untriebige Produzenten in Deutschland, die mit den Fördergeldern eben das Weltkino unterstützen. Das können wir ja schon seit Jahren verfolgen. Und Deutschland ist ja auch als Standort ganz interessant. Und in Berlin und Umgebung ist ja der neue Film von Terrence Malick entstanden, Radegut. Und wie immer geht es bei diesem Regisseur jetzt auch um die Gegenüberstellung von Gewalt und Mystik und Innerlichkeit. Und das macht er dieses Mal anhand der Geschichte eines österreichischen Bauern, Frank Jägerstätter. Der hat während der Nazi-Zeit sich geweigert, eben in die Wehrmacht einzutreten. Und dieser Bauer wird gespielt von August Diehl. Überhaupt spielen da ganz viele deutsche Schauspieler mit: Alexander Fehling, Franz Rogowski, Martin Wuttke, Ulrich Mattes. Aber das Spannende ist, die wissen noch gar nicht, ob sie wirklich auf der Leinwand später zu sehen sein werden, weil bei Terrence Malick ist es so, dass er den Film im Schneideraum immer noch mal neu erfindet und wir hier anwesenden Journalisten und Journalistinnen wetten schon immer, wer denn dann später zu sehen sein wird und wer nicht.
In Cannes sind die 72. Filmfestspiele eröffnet worden. Von dort haben wir die Kritikerin Anke Lewicke gehört, bestimmt bald wieder bei uns im Programm. Ihnen eine gute Zeit in dunklen Kinosälen und zwischendurch an der Mittelmeerluft.
Merci beaucoup.
Das Zentrum für politische Schönheit wusste nicht, dass die Staatsanwaltschaft in Gera seit 2017 damit beschäftigt war, ihm die Bildung einer kriminellen Vereinigung nachzuweisen. Anlass waren die an das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnernden Stelen, die die Künstler auf einem Nachbarsgrundstück des Anwesens von Björn Höcke aufgestellt hatten. Inzwischen, nach heftigen Protesten, wurden die Ermittlungen gegen das Zentrum eingestellt und der Staatsanwalt mit anderen Aufgaben betraut. Den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer kümmert dieser Sachstand nicht, denn er verglich Aktionen der Künstlergruppe mit denen der rechtsextremen identitären Bewegung. Das Zentrum reagierte postwendend und twitterte, Kretschmer stelle gut organisierte, gewaltbereite Neonazis auf eine Stufe mit der freien Kunst. Lukas Rietschel ist 25 Jahre alt, er lebt in Görlitz, er schreibt Literatur und für uns ist er nun am Telefon. Guten Abend, Herr Rietschel.
Ja, guten Abend, hallo.
Was denken Sie über den Vergleich, den der Ministerpräsident gezogen hat?
Es ist leider absolut enttarnend, wie nach wie vor in der sächsischen CDU über Rechtsextremismus gedacht wird. Und gleichzeitig aber auch darüber enttarnend, wie der Ministerpräsident über Kunst denkt. Und auf der anderen Seite zeugt das alles von einer großen Nervosität in diesem Wahlkampf. Ja, macht da leider kein sehr gutes Bild, muss ich sagen.
In Görlitz finden zur Europawahl auch die Oberbürgermeisterwahl und Kommunal- und Stadtwahlen statt. Ist das reines taktisches Verhalten Kretschmers?
Naja, Kretschmer weiß, worum es hier geht. Görlitz ist seine Heimatstadt. Hier hat er auch den Wahlkreis ja verloren, damals beim Bundestagswahlkampf an Timo Krupulla von der AfD. Ist er daraufhin dann Ministerpräsident von Sachsen geworden. Er sieht, was hier los ist. Die AfD, die Bundes-AfD, steckt sehr viel Geld in diesen Wahlkampf. Garland war kürzlich hier. Alice Weidel, in nächster Zeit kommt auch Jürgen Meuthen. Es ist erklärtes Ziel der AfD, hier einen Oberbürgermeister zu installieren. Und so einer bedeutenden Stadt, also Görlitz ist Grenzstadt zu Polen, wäre das natürlich eine große Signalwirkung. Und Kretschmer agiert da durchaus getrieben von diesen konservativen Kräften. Er möchte unbedingt auch den Anschluss da wieder gewinnen. Und es ist ja interessant, dass er so eine Diskussion jetzt in das Parlament reinzieht von, was ist eigentlich linke Kunst, was ist rechte Kunst. Und das ist schon sehr enttarnend, wie er hier agiert, fast schon taktisch eigentlich, obwohl ich ihm das gar nicht unterstellen möchte.
Er sieht das natürlich anders, aber von außen gesehen bekommt der sächsische Ministerpräsident das Problem mit den rechten Umtrieben in seinem Bundesland wohl eher nicht in den Griff. Am 1. Mai marschierte die neonazistische Kleinpartei Der Dritte Weg mit hunderten Anhängern durch Plauen. Die Behörden hatten überhaupt kein Problem damit, dass Fackeln getragen wurden. Es wurde getrommelt und man trat in beige-brauner Einheitskleidung an in Reihe. Also, was könnte denn eine Stadt wie Görlitz tun, um sich rechten Einflüssen entgegenzustellen?
Das passiert ja ganz stark. Also wir haben eine starke sogenannte Zivilgesellschaft, die dann ja häufig bemüht wird in solchen Argumentationsstrukturen. Am Ende muss ich aber auch sagen, ich war bei ein, zwei AfD-Veranstaltungen und es ist immer noch eine demokratische Partei, es ist demokratischer Wettbewerb. Und wenn die Mehrzahl der Görlitzer Bürger und Bürgerinnen beschließt, dass das also jetzt der richtige Bürgermeister ist, dann habe ich das anzuerkennen. Das ist einfach so. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, wenn wir das auch dann auf Landesebene beobachten, wie sich auch die CDU dieser Partei annähern wird. Das beginnt eben mit so ein paar Oberbürgermeistern, Oberbürgermeisterinnen von der AfD. Dann kommt man zwangsläufig ins Gespräch. Man muss ja in diesem föderalen System miteinander auch diskutieren und absprechen, wie funktioniert also hier die Politikverteilung, auch die Exekutive. Und da wird man merken, und das weiß man in der sächsischen CDU seit langem, das sind unsere Verbündeten und eigentlich gehören wir zusammen. Und das, was Kretschmer hier macht, ist eben auch wieder ein konservativer Schritt in Richtung AfD, sich da irgendwann anzunähern. Die CDU lebt davon, eigentlich eine opportunistische Machtpartei zu sein und regieren zu wollen. Und da nimmt man viele Dinge auch in Kauf. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren mindestens es zu Koalitionsgesprächen mit der AfD in irgendeinem Bundesland kommen wird. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
In der Spielzeit 2019-2020 wird das Staatsschauspiel Dresden ihr Romandebüt mit der Faust in die Welt schlagen, dramatisieren. Die Handlung spielt ja in einem Dorf in Ostsachsen, wo die industriellen Hinterlassenschaften der DDR verrosten. Es gibt wenig Perspektiven. Und in Dresden, wie in der Provinz, marschieren Leute auf, die keine Flüchtlinge im Land haben wollen. Ihr Roman ist 2016 herausgekommen. Haben sich seither noch viel mehr Leute radikalisiert? Haben rechtsextreme Gruppen und Parteien deutlich Zulauf? Sind die sichtbarer geworden?
Mit dem Wort radikalisieren tue ich mich schwer. Also was wir hier erleben, und da spreche ich jetzt vor allem von Ostdeutschland, ist, würde ich sagen, eine nachträglich eintretende Politisierung. Also die Wendezeit, auch die unmittelbare Nachwendezeit, war nicht unbedingt davon geprägt, dass man sich jetzt politisch engagiert, dass man vielleicht seine Geschichte aufarbeitet, seine eigene. Da ging es erstmal viel um monetäre Aspekte. Kann ich irgendwie meine Familie ernähren? Alle diese Dinge. Und 30 Jahre danach erlebe ich jetzt eben eine Politisierung und eine, ja, auch Artikulation von der Unzufriedenheit. Da geht es gar nicht so sehr um diese Ausländer, sondern mit den Ausländern verknüpft ist eine Systemkritik. Und dass man eben nicht einverstanden ist mit der Politik der letzten Jahre, das können Sie zurückverfolgen, das ging schon bei der Finanzkrise los, auch bei der Griechenlandkrise, also ein völliges Unverständnis gegenüber dem Staat. Und das artikuliert sich hier ganz deutlich. Und das, was ich beobachte, ist vor allem seitdem die AfD hier ja in den östlichen Landkreisen in Sachsen, also in Bautzen, hier in Görlitz und auch in der Sächsischen Schweiz, seitdem die hier Mandate haben im Bundestag, ist halt Geld im Spiel. Ja, die haben jetzt eine Stiftung, die sind extrem präsent, die unterstützen kleinere Gruppen. Es gibt ja auch so eine Nähe zu Pegida mittlerweile und zur Identitären Bewegung. Und da, wo Geld ist, da lassen sich Veranstaltungen organisieren. Und hier sind Gesichter präsent, die kennen die Leute eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und das macht keine andere Partei. Und die mobilisieren sich. Und ich bin dort bei diesen Veranstaltungen, um mir das anzusehen. Und ich erlebe ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl und eine Lust auf politische Veränderung. Es passiert hier gerade irgendetwas. Und wie gesagt, meiner Meinung nach wird es in den nächsten Jahren eher in eine konservative Richtung umschlagen, wenn die sogenannten Parteien im linken Spektrum nicht den Schulterschluss untereinander ausführen.
Der CDU-Politiker und Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, hat eine Kunstaktion des Zentrums für politische Schönheit mit Protestaktionen der Identitären verglichen. Über die Zulässigkeit dieses Vergleichs und die Politik in Sachsen habe ich mit dem in Görlitz lebenden Autor Lukas Rietschel gesprochen. Ihnen dafür vielen Dank.
Gerne, danke schön.
Die 1959 gegründete Körperstiftung hat für sich drei Handlungsfelder definiert: lebendige Bürgergesellschaft, Innovation und internationale Verständigung. Von ihren Standorten Hamburg und Berlin aus bringt sie sich mit eigenen Projekten und Veranstaltungen national und international ein. Gerade ist in Berlin ein zweitägiges Geschichtsforum der Körperstiftung zu Ende gegangen. Es ging um starke Führer, die die Demokratie gefährden, um die Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg und ihre Fehler. Diskutiert wurde auch über Fake News, denn sie sind die Propaganda unserer Tage. Mehr dazu von Thomas Franke.
Die Umwälzung ist tiefgreifend. Darin sind sich alle einig gewesen. Markus Engels, einer der Diskussionsteilnehmer, ist gelernter Philosoph und Geschäftsführer des Thinktanks Global Solutions.
Das Interessante ist ja, dass sich im Grunde, wenn man jetzt über Kommunikationstheorie spricht, das Verhältnis von Sender und Empfänger verändert haben. Weil auf einmal wir alle via Facebook, via YouTube, via Twitter auf einmal selber auch Sender sind und nicht nur Empfänger von Nachrichten, sondern selber aktiv mitbestimmen können, wir aber gleichzeitig sehr wenig Regulierung haben, wie dieses System funktionieren will.
Das erleichtert es Propagandisten, mit Falschnachrichten den Diskurs zu stören. Anne Applebaum, Professorin am Institute for Global Affairs in London, leitet ein Projekt, das sich mit Desinformation und Propaganda im 21. Jahrhundert beschäftigt. Sie vergleicht die Situation heute mit der Erfindung der Druckerpresse oder des Radios.
Zurzeit haben wir eine grundlegende und tiefgehende Polarisierung. Konversation hat sich durch Online-Medien verändert und teilt die Menschen. Einige Leute denken, das eine sei gestern passiert, und andere denken, etwas anderes sei passiert.
Applebaum hat gerade ein neues Buch veröffentlicht: Roter Hunger, Stalins Krieg gegen die Ukraine. Darin zeigt sie, wie über Jahrzehnte der genozidale Massenmord an den Ukrainern in den Jahren 1932 und 1933 propagandistisch vom Weltbewusstsein ferngehalten wurde. Die russische Regierung leugnet den Holodomor noch heute. Propaganda richte sich häufig an Enttäuschte auf der Suche nach Alternativen, meint Markus Engels. Jahrelang sei den Leuten erzählt worden, dass Wachstum und Globalisierung für sie gut wären. Doch stattdessen seien Arbeitsplätze unsicher geworden. Sie fühlten sich vom globalen Terror oder Kriminalität bedroht.
Das Problem ist Glaubwürdigkeit. Das ist ein Riesenproblem im politischen Diskurs, dass Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist.
Der US-Historiker Timothy Snyder hat beim Körberforum über starke Führer als Bedrohung der Demokratie diskutiert. Vor 2 Jahren hat er dazu ein kleines Buch herausgebracht.
Über Tyrannei. 20 Lektionen für den Widerstand.
Mindestens 5 Lektionen beschäftigen sich unmittelbar mit der Kommunikation des Einzelnen in der Gesellschaft. Besonders interessant ist diese Anweisung.
Praktiziere physische Politik. Macht will, dass es sich dein Körper in einem Sessel bequem macht und deine Gefühle sich vor der Mattscheibe auflösen. Geh hinaus.
Markus Engels greift das auf.
Wenn ich da manche Diskurse verfolge auf Twitter oder auf Facebook, dann fühle ich mich, sie erlauben mir diesen historischen Rückruf, ein bisschen daran erinnert, an so die Kneipenkultur. Vielleicht in den 70er, 80er Jahren, da hat man die Welt am Tresen verändert. Da hatte man nach dem 17. Bier, da wusste man, so und so geht das. Man war erstens bester Fußball-Bundestrainer und gleichzeitig auch noch Bundeskanzler.
Aber mit echten Menschen. Also wir hatten einen Dialog und waren dabei auch noch angenehm betrunken.
So ein bisschen ist es natürlich bei Facebook auch so. Ich suggeriere mir selbst, wenn ich etwas like oder etwas share oder den Daumen irgendwo senke, dass ich politisch aktiv geworden bin. Und ich bin es ja eben nicht.
Gleichzeitig ist die Technologie nutzbar für weltweite Kommunikation. Binnen weniger Sekunden kann im Grunde jeder an fast jedem Diskurs teilnehmen, ihn stören, ihn fördern. So bei den Schülerdemonstrationen für den Klimaschutz oder während der Demokratiebewegung, unter anderem auch in der Ukraine, im Winter 2013-2014. Markus Engels.
Das heißt, es gibt Gleichzeitigkeiten und keine Technologie ist böse oder gut, sondern es ist eine Technologie, da müssen wir was draus machen. Aber richtig ist, dass es eine gewisse Passivität auch gefördert wird, eben durch diese Partizipationsillusion, die man durch dieses Liken und Sharen hat.
Engels hat eine klare Vorstellung davon, was nötig ist, damit die neue Technik die Demokratie nicht weiter gefährdet.
Wir müssen diese Grundanständigkeit, diese Grundregeln des Diskurses wieder miteinander neu verhandeln unter völlig anderen technischen Rahmenbedingungen.
Das ist an sich schon eine globale Herausforderung für die Kommunikation.
Thomas Franke berichtete über das History Forum der Körperstiftung in Berlin. Experten aus Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Medien haben 2 Tage lang Ideen ausgetauscht. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur können Sie morgen ein Gespräch mit einer der Teilnehmerinnen, der amerikanischen Historikerin und Journalistin Anne Applebaum, hören. In der Sendung Lesart nach 10.05 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 270 Kunstschaffende und Kulturinstitutionen aus Österreich haben heute ihre Unterstützung für die Erklärung der Vielen bekundet. Die Initiative Erklärung der Vielen war vor knapp 2 Jahren in Deutschland ins Leben gerufen worden. Sie spricht sich für eine offene, solidarische Gesellschaft und gegen eine rechtspopulistische Politik der Abwertung und Ausgrenzung aus. Die österreichische Dramaturgin Gerhild Steinbuch sagte im Deutschlandfunk Kultur: Zu den Unterstützern in Österreich gehören unter anderem das Burgtheater, das Neue Burgtheater, die Wiener Festwochen und Schriftsteller wie Katrin Röckler und Ilja Trojanow.
Es haben uns wirklich sehr, sehr viele Leute unterstützt. Natürlich ist die Stimmung der Regierung sehr prägend, weil die auch mit Angst arbeitet. Den Leuten gegenüber, die leichter beeinflussbar sind und auch natürlich den Künstlerinnen und Künstlern, die einfach dann von Kürzungen und so weiter direkt betroffen sind.
Der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg erhält den Kulturpreis Deutsche Sprache 2019. Er wird für seine herausragenden Leistungen zur Erforschung der deutschen Grammatik ausgezeichnet, so die Jury. Generationen von Lehrern seien weltweit mit Eisenbergs Standardwerk ausgebildet worden. Sein Buch über die Fremdwörter im Deutschen habe Maßstäbe gesetzt. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert. Der Deutsche Journalistenverband DJV fordert Aufklärung vom Bayer-Konzern. Dessen Tochterunternehmen, der Saatgutkonzern Monsanto, steht in der Kritik, Listen mit Namen von Journalisten und Wissenschaftlern angelegt zu haben, die kritisch über Glyphosat berichten, auch in Deutschland. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall nennt das inakzeptabel. Bayer sei jetzt aufgefordert, aufzuräumen und sich bei den betroffenen Journalisten und Wissenschaftlern zu entschuldigen. Als halbkriminelle Vorgänge bezeichnete der Präsident des Deutschen Bühnenvereins die Monsanto-Listen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Ulrich Kuhn:
In diesen ganzen Chefetagen ist ein Durcheinander von, wie man inzwischen auch weiß, Psychopathen, aber auch fähigen Menschen, ethisch geprägten Menschen, ethisch bedenkenlosen Menschen. Die entscheidende Frage ist, wollen Systeme lernen und wollen Menschen lernen? Und wenn man aufhört, ein lernendes Wesen zu sein, auch über sich selber was zu lernen, dann wird's gefährlich.
Der deutsche Erfinder der allerersten Computermaus hat das seltene Gerät heute dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn geschenkt. Der 85-jährige Ingenieur Rainer Mallebrein entwickelte die Urmaus zwischen 1965 und 68. Damals nannte sie sich noch Rollkugelsteuerung. Der weltweite Siegeszug der Computermaus begann erst in den 80er Jahren, auf Basis des Mallebrein-Rollkugelsystems, wie der 85-Jährige heute betonte. Weltweit gibt es nur noch 4 Exemplare der Urmaus.
Autos und Film, das ist eine lange Geschichte. Schon im Stummfilm-Klassiker Metropolis von Fritz Lang tauchten die Rumpler-Tropfenwagen auf. Und kein Krimi kommt ohne Flitzer aus. Das Peterson Automotive Museum in Los Angeles widmet jetzt fantastischen Filmautos eine Ausstellung. Nicole Markwald hat über 50 Wagen gesehen. Das Polizeifahrzeug aus Blade Runner war dabei, das Batmobil aus Batman oder Kit, in dem David Hasselhoff unterwegs war.
Autos im Film haben gegenüber realen Fahrzeugen so einige Vorteile, sagt Brian Stevens. Sie können sämtliche Regeln der Physik und Wissenschaft brechen.
They can break all the rules of science and physics. There's really no bounds to what they can be. The only limits really are the imagination of the designer.
Sie können alles sein, so der Leiter der Ausstellung. Die einzigen Grenzen sind die, die der Designer sich setzt. Mit der Ausstellung Hollywood Dream Machines, Vehicles of Science Fiction and Fantasy zeigt das Peterson Automotive Museum in Los Angeles, welche Fahrzeuge die Leinwand über die Jahrzehnte bereicherten. Schon im Eingang steht ein glänzender blauer Lexus LC500. Durch die Motorhaube ziehen sich tiefe Risse, Spuren von Black Panther.
Remote Driving System activated.
Wait, which side of the road is it?
For bus sake, just drive.
Okay, calm down.
Unter den über 50 Fahrzeugen sind etliche Legenden, wie der DeLorean aus der Zurück in die Zukunft-Reihe. Ein Publikumsmagnet, sagt Brian Stevens.
The Back to the Future DeLorean is certainly
der DeLorean ist ohne Zweifel das bekannteste Filmauto, das je gebaut wurde. Wir haben den Wagen, der in allen 3 Filmen benutzt wurde. Danach kommt wahrscheinlich der Landspeeder aus
Star Wars.
Das Fahrzeug ähnelt einem Luftkissenboot und stammt aus der persönlichen Sammlung von Star Wars-Erfinder George Lucas. Andere Fahrzeuge sind Leihgaben von Hollywood-Studios, wieder andere stammen aus privaten Besitztümern, wie dem legendären Autobauer Gene Winfield. Er steuerte jeweils ein Fahrzeug aus dem Film Robocop und Blade Runner bei. Gleich neben dem DeLorean hängt ein Schaukasten. Darin Autos in Matchbox-Größe. Kleine Fahrzeuge, große Bedeutung. Es sind Rumpler-Tropfenwagen aus dem Fritz-Lang-Film Metropolis. Mit ihnen, so Brian Stevens, fing alles an.
Metropolis is extremely important in this subject matter and that it's really the first.
Hier wurden zum ersten Mal Autos benutzt, um eine dystopische Zukunft im Film zu zeigen. Es gab andere Filme aus dieser Zeit mit Zukunftsentwürfen, aber nur hier haben Fahrzeuge eine so prominente Rolle gespielt.
In this movie, vehicles played a very prominent role.
Die beiden letzten erhaltenen Fahrzeuge stehen im Deutschen Technikmuseum Berlin und im Deutschen Museum in München. Doch für die Reise nach Los Angeles waren sie einfach zu alt. Und auch ein paar Oscar-Preisträger fahren dick auf. 2016 wurde der Endzeitstreifen Mad Max Fury Road von George Miller unter anderem für das beste Szenenbild mit einem Oscar ausgezeichnet. Zwei der brachialen Fahrzeuge aus dem apokalyptischen Inferno sind im Peterson Automotive Museum zu sehen. Neben ihnen sehen das Batmobil oder auch der sprechende Wagen Kit aus Knight Rider wie brave Babys aus. Brian Stevens.
In many of the films represented in this exhibit.
In vielen Filmen, die wir hier berücksichtigt haben, spielen Fahrzeuge eine Rolle, oftmals auch eine wichtige. Aber Mad Max Fury Road ist ein Autofilm, wo die Fahrzeuge manchmal noch wichtiger sind als die menschlichen Figuren. Es gibt nicht viele Filme, wo das so ist.
Films or television shows where the vehicle is as important as it is in this film.
Nicole Marquardt hat die Ausstellung mit Filmautos besucht. Hollywood Dream Machines von Black Panther bis Knight Rider. In Wien geht heute der European Newspaper Kongress zu Ende. Rund 500 Medienfachleute und Chefredakteure haben dort über die Zukunft der Branche diskutiert. Darunter der vielleicht bekannteste Werbemacher Deutschlands, der ehemalige Chef der Agentur Scholz & Friends, Sebastian Turner. Seit 2014 ist er Gesellschafter und Herausgeber der Berliner Tageszeitung Der Tagesspiegel. Guten Abend, Herr Turner.
Guten Abend.
In Wien haben Sie gestern nach einer Publikumswahl die Auszeichnung als Medienmanager des Jahres entgegengenommen. Glückwunsch. Was machen Sie richtig?
Dankeschön. Ich denke, ich habe das stellvertretend bekommen für eine große Anzahl von Kollegen. Und das, was die Kollegen alle zusammen richtig machen, ist, dass sie wachsenden Zuspruch finden. Also die Auflage des Tagesspiegels entwickelt sich positiv. Ist eher die Ausnahme und dahinter stecken sehr, sehr viele engagierte Leute und ich denke, das war der Anlass.
Die Strategie des Tagesspiegels, was zeichnet die grob verkürzt aus?
Wir versuchen auf die vielen unterschiedlichen großen Gruppen in Berlin so differenziert einzugehen, dass die alle bei uns mehr finden als woanders.
Mehr finden als woanders. Was finden Sie bei Ihnen?
Also um mal eine große Gruppe zu nennen, die Wissenschaft. Das sind je nachdem, wie man rechnet, über 200.000 Menschen in Berlin. Die finden im Tagesspiegel jeden Tag eine Wissenschaftsseite. Wir sind damit die einzige Zeitung aus der Stadt, die das zu bieten hat. Und wir berichten nicht nur umfangreich, sondern auch intensiv. Beispielsweise werden von unserer Redaktion alle Gremiensitzungen der Hochschulen, die von Bedeutung sind, besucht. Ich könnte das Gleiche sagen über das Thema Medizin, über das Thema Politik, über das Thema Kultur oder auch über die Digitalwirtschaft. Da haben wir jeweils Schwerpunkte gebildet und haben mehr Kollegen, die sich darum kümmern und mehr Beiträge und mehr Analyse, mehr Hintergrund. Und über die Zeit entsteht natürlich auch mehr Kompetenz, wenn sich mehr Kollegen darum kümmern. Alles das sind Merkmale, die dann von den Lesern erkannt werden und von den Lesern, Leserinnen so geschätzt werden, dass sie sagen, dann greife ich dazu.
Dieses Organisieren von Science Matches, nennen wir es mal so, oder die Begleitung von Konferenzen bindet natürlich viel Personal, viel Kräfte. Wie bekommen Sie das hin? Bleibt denn da noch Zeit, ausreichend Zeit, sich um das Tagesgeschäft, das Blatt machen zu kümmern?
Wir haben einen erheblichen Teil der Kollegen, die diese Dinge machen, in den letzten Jahren neu eingestellt. Es sind fast 100 Kollegen in den letzten Jahren dazugekommen, sodass also es einerseits mehr Arbeit ist, aber auch mehr Kollegen sind, die es erledigen.
Meinen Sie, Herr Turner, dass Ihr Konzept für den Tagesspiegel auch auf andere Zeitungen übertragbar ist?
Es kommt sogar von anderen Zeitungen. Also vieles von dem, was wir machen, machen andere Zeitungen auch. Insofern ja. Der Grundgedanke ist, dass man die besonderen Interessen in der Leserschaft, die man ansprechen möchte, besonders intensiv anspricht. Das ist eigentlich eine sehr schlichte und fast banale Grundannahme und das kann man eigentlich nie gut genug machen und insofern machen es andere und alle, wir selber, können es immer noch besser machen.
Sie haben die Wissenschaftsministerin Anja Karliczek und die Ministerin für Digitales Dorothee Bär getroffen. Wie meistern Sie die digitalen Herausforderungen für Ihr Blatt?
Ich denke, da kann man so eine 2-3 geben. In manchen Bereichen sind wir auch schon qualitativ ganz gut, aber es ist noch sehr viel zu tun. Und das ist eine kontinuierliche Aufgabe. Es ändert sich an die technischen Möglichkeiten, die Fertigkeiten der Leute, auch die Akzeptanz im Publikum. Und da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Es ist überhaupt überall viel zu tun, aber da eben auch.
Kann man denn klar erkennen, welcher Online-Artikel schneller zu einem Abonnement führt?
Ja, das kann man. Also die Resonanz zu erkennen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, ist einer der Vorteile der Digitalisierung, der von vielen, vielen Medien inzwischen intensiv genutzt wird. Und das ist auch der Punkt, der die Wende gebracht hat hin zu besseren ökonomischen Möglichkeiten in der Digitalisierung. Also inzwischen werden dort Einnahmen erzielt, auch vom Tagesspiegel. Und wir wissen, womit wir unsere Leser besonders zufriedenstellen und können die Punkte, die da besonders interessant sind, verstärken. Es ist ein gutes, erfolgreiches Wissen, das wir da auf digitalem Wege ansammeln können.
Ein paar hundert Journalisten und Medienschaffende diskutierten in Wien über notwendige Weichenstellungen angesichts von rapide schwindenden Zeitungsauflagen. Mein Gesprächspartner war Sebastian Turner, Gesellschafter und Herausgeber des Tagesspiegel in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Man kann die Rammstein-Songs für spätpubertäre Altherren-Punk-Marschmusik mit einer Vorliebe für gerollte R's halten, aber sie scheint auch richtig gefährlich zu sein, zumindest für Musikkritiker. Rammstein haben ein Management hinter sich, das allen Journalisten bei Todesstrafe verbietet, sich vor Ablauf der Sperrfrist zu äußern. Hier unterschreiben, 50.000 kostet das, wenn sie doch früher darüber schreiben, haha. Schreibt Juliane Liebert in der Süddeutschen Zeitung über die bizarre Fachpublikumspräsentation des Albums, das heißt wie die Band selbst und das am Freitag erscheint. Auch im Berliner Tagesspiegel berichtet eine verstörte Nadine Lange von ihrem professionellen Hörerlebnis oder besser dem Weg dahin. Ein schwarzer und ein weißer Hund rasen bellend über den Hof, geradewegs auf die eintretende Besucherin zu. Erschrocken weicht sie einige Schritte zurück, bis die Tiere endlich gerufen werden und sich trollen. Ein unschöner Empfang, aber als Popmusikkritikerin geht man auch manchmal dahin, wo es weh tut. Beide Kritikerinnen versuchen sich dann am Deuten der bekanntermaßen schwer deutbaren Rammstein-Texte, was sich in der SZ so liest. In Sex geht es gar nicht um Sex, sondern um einen Besuch beim Frauenarzt. Ich schau dir tief in das Geschlecht, tönt es im ersten Teil, dann im zweiten später, ich schau dir tiefer ins Geschlecht, Folgeuntersuchung. Nun kann man in Penisse nicht ohne weiteres reinschauen, also geht es offenbar um Krebsvorsorge, sehr löblich, meint Liebert unerschrocken, während ihre Tagesspiegel-Kollegin Lange den bereits im Vorfeld stark kritisierten Song »Deutschland« auch nach genauem Hinhören nicht freisprechen will. Ja, es heißt in dem Lied auch »Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen, Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben«. Doch es deshalb als Deutschland kritisch zu sehen oder gar als antinationalistischen Abgesang zu feiern, wäre reichlich übertrieben und auch naiv. Denn diese Stelle dient vor allem als formeller Abstandhalter für die Vereinnahmung von ganz rechts außen. Es ist also, wie so oft bei Rammstein, viel Lärm um wenig oder wie es die SZ-Kritikerin zusammenfasst, Rammstein sind ein Rülps Germanias und zugleich sowas wie die Medizin. Weil man im Gewand ihres Karnevals die ganzen destruktiven Reflexe rauslassen kann, ohne sich unmöglich zu machen. Auch Filmkritiker haben es nicht leicht. Wer glaubt, beim Festival in Cannes zu arbeiten, wäre ein Strandspaziergang, den klärt Hans-Georg Rodeck in der Tageszeitung Die Welt mit einem Gleichnis auf. Wenn Sie morgens am Arbeitsplatz eintreffen, sagt man Ihnen, dass der Chef das kurzfristig geändert habe. Sie hätten nun Nachtschicht, und zwar durchgehend für die nächsten 2 Wochen. Schuld daran sei die Verlegung vieler Wettbewerbsfilme in die Abendstunden und dafür hätte Festivalleiter Thierry Frémaux einen Grund. Er wolle nicht, dass seine Stars schon auf dem roten Teppich vor der Gala-Vorstellung die schlechten Kritiken ihrer Filme auf dem Handy lesen könnten, hat Frémaux voriges Jahr gesagt und die Pressevorstellungen deshalb parallel zur Gala gelegt. Über der Klageschrift des Filmkritikers wird in der Welt ausgerechnet Thierry Frémaux von Ariana Finos interviewt, allerdings leider nicht zu diesem Vorwurf, und so darf er auf die Frage, welche schwierigen Momente es in 19 Jahren Festivalleitung gab, ungestraft antworten: Es gibt keine schwierigen Momente, nur spannende. Wie sagte Woody Allen, allerdings in Bezug auf Sex: Auch wenn es nicht gut ist, ist er gut. Mit Cannes ist es genauso. Das sollen hier aber nicht die letzten Worte sein, sondern es folgen noch ein paar Zeilen aus dem Geburtstagsständchen zum 70. für die Münchner Verlegerin Antje Kunstmann. Alex Rühle besingt ihren Verlag in der SZ. Das Programm ist bis heute sozialpolitisch kämpferisch und gleichzeitig erfrischend wie ein kühl gezapftes Bier. Na dann Prost, Frau Kunstmann.
Das war Fazit. Mit Sigurd Brinkmann eine gute Nacht wünsche ich.